Moin, Lena.
Moin Marie, ich weiß, wir haben hier schon häufig über Essen gesprochen und auch über Stadionsnacks, geeignete Sachen. Wir gehen noch einen Schritt weiter jetzt. Ich habe ja auch häufig eine Rückfahrt. Das heißt, ich habe einen weiteren Weg zu meinem Heimstadion als andere. Aber ich würde sagen, deine Rückfahrt auch nicht irgendwie kurz für das, was es ist in derselben Stadt. Und auch da kann man ja manchmal einen Snack gebrauchen. Und ich weiß, dass es in Stellingen, wenn du da in die S-Bahn steigst, auf jeden Fall einen kleinen Kiosk gibt. Und deswegen ist meine Frage der Woche, Comeback, quasi, wenn du dir einen Snack holst, irgendeine Süßigkeit, was Kleines, dafür, dass du noch eine lange Bahnfahrt vor dir hast, was holst du?
Boah, in Stellingen ist ja nicht nur ein Kiosk, da sind auch immer zum Spieltag Stände. Also du kannst da auch richtig Pommes oder Bratwurst oder
Ja,
sowas
but
holen
we're
mit.
just talking snacks.
Ja, okay, nur Kleinigkeiten. Ich würde sagen, ein Müsli-Riegel. Ich weiß nicht, ich mache das nicht wirklich oft. Also ich fahr einfach lieber schnell nach Hause, weil ich bin froh, wenn ich irgendeine Bahn in Stellingen erwische. Also wer damit nichts anfangen kann, das ist so ein Nadelöhr und das ist so scheiße geplant für die Menschenmassen dort. Ich quetsche mich einfach ins nächstbeste Ding rein und versuche da wegzukommen, sobald ich in Stellingen ankomme. Deswegen, ich verweile selten und hol mir selten was zu essen und wenn, dann würde ich wirklich einfach so einen total langweiligen Müsli-Riegel nehmen.
Okay, das finde ich belastend. Einfach auch so für deinen Zuckerhaushalt, weil, also wie, also wenn du eine längere Bahnfahrt machst, holst du dir dann was anderes?
Wenn ich längere Bahnfahrten habe, dann packe ich mir. Ich bin meistens so Team, was einpacken. Ich bin so ein Brotdosenmensch, aber es
Oh
geht mit Stadion
Gott.
ja schlecht, weil man
Ja,
ja so
okay.
keine
Du bist so
Brotdose
die, die
mitnehmen
so im
kann.
ICE im Großraumwagen so Brotdose mit Mettbrötchen aufmacht, oder wie?
I, nee, ich hasse Mett. Wirklich kann ich gar nicht. Ich könnte da nicht mal reinbeißen, unironisch. Aber ja, so ein Butterbrot,
Oh
da sehe ich
Gott.
mich safe 100%.
Okay, dann sind wir nicht auf einer Wellenlänge. Ich habe gestern mit einem Kumpel zusammen, der eine ähnliche Rückfahrt hat wie ich, nämlich auch nach Hamburg muss, am Bahnhof noch eine Tüte Gummibärchen erstanden. Und wir haben uns nicht gestritten, aber wir haben diskutiert darüber, ob man die Farben der Gummibärchen erschmecken kann.
Ja, safe, 100%.
Ja, ich spoiler direkt, wir haben das natürlich getestet im Zug, geht nicht. Du glaubst,
Dach.
das geht, aber die schmecken zu ähnlich. Wir haben das wirklich getestet und der Zug war relativ voll, weil nach dem Spiel sind auch wieder ein, zwei ausgefallen. Es hat sich ein bisschen gestaut, bis mal irgendwas nach Hamburg fuhr. Das heißt, wir saßen relativ packed in so einem Abteil und die Leute um uns rum, das war so ich würde sagen, ein französisches Pärchen. Die haben sich auf jeden Fall auf Französisch unterhalten, haben aber auch Deutsch gesprochen. Und eine Frau, die noch neben uns saß, alleinreisend, die waren so belustigt von unserem Taste, dass sie irgendwann mitmachen wollten. Und es waren wirklich meistens Glückstreffer, wenn man geraten hat, weil du kannst es nicht wirklich erschmecken. Also keiner von uns hat richtig zuverlässig mehrere Gummibärchen hintereinander erschmecken können.
Boah, ich weiß, du hast jetzt quasi schon eine Feldstudie dazu angestellt und dass du
Ja, du
echt
bist den
mehrere
Lulu genug
Probanden
zu
dabei
glauben, das
hattest.
geht.
Ey, ich bin überzeugt davon, dass ich das kann. Ganz, ganz toxisch bin ich davon überzeugt. Aber die viel wichtigere Frage ist doch, welches sind die besten? Also, welche Farbe ist
Ja,
für
und
dich
die
die beste
Frage,
Gummibärchenfarbe?
die erübrigt sich doch an dem Punkt, wo alle zu ähnlich schmecken, um sie auseinanderzuhalten.
Das finde ich nicht, weil du kannst die ja sogar einzeln kaufen. Du kannst ja sogar nur eine Packung mit weißen oder mit gelben oder so holen. Also
Ja,
da gibt's
lost.
ganz klar.
Eat the rich mitgemeint, Leute, die sowas kaufen. Das ist wirklich,
Ich hatte
das ist
mal.
Luxus.
Ich bin mit einem in die Schule gegangen, der hat tatsächlich konsequent die grünen und die weißen Gummibärchen rausgesammelt, weil er den Geschmack nicht mochte davon. Das heißt, ich glaube, der konnte den Unterschied irgendwie rausschmecken. Ich habe mich gefreut, weil ich die grünen am liebsten mag tatsächlich, weil Apfelgeschmack. So, da waren wir dann ein gutes Team.
Ja, aber je
Aber
mehr
ich sag, ich kann das. Wir
Gummibärchen,
probieren das nochmal und reichen das nach hier.
kannst du gerne machen. Je mehr Gummibärchen du hintereinander isst, umso weniger hast du ein Gefühl dafür. Ich würde sagen, die einzigen, die groß rausstechen und weil sie so leicht anders schmecken und halt so ein bisschen auffallen, mag ich sie nicht so doll, sind die Orangenen.
Okay.
Aber alle anderen ist wirklich ein Brei.
Na, teile ich nicht. Leute, bitte, das interessiert mich wirklich. Schreibt uns mal gerne, welches eure Lieblingsgummibärchensorte ist. Oder seid ihr auch so Team, ist alles gleich? Jacke wie Hose. Ich will das wissen. Das muss geklärt werden.
Das sind die wichtigen Fragen hier. Gut, wir haben auch ein paar fußballbezogene Themen in diesem Podcast. Wen wundert's? Über die wir natürlich auch sprechen wollen heute.
Ich vergesse das immer am Anfang ganz kurz, wenn wir uns meistens über so andere Sportarten unterhalten oder du mich mit was sehr Wichtigen und Relevanten wie Essen ablenkst, so, dann habe ich schon zu viel Bock auf Gummibärchen, um mich dran zu erinnern, dass wir eigentlich über Fußball sprechen wollten, aber ein bisschen was ist auch passiert, auch wenn wir nicht unbedingt mit Grün und Weiß dienen können, auch wenn es bei den Gummibärchen der Fall war.
Einiges ist passiert. Wir stürzen uns voll rein, würde ich sagen, in die zweite Liga und schauen mal auf das Krisenduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem VfL Bochum. Ich saß natürlich aufgrund Verspätung und Ausfällen noch im Zug, als das gespielt wurde, denn den Nachmittag habe ich ja im Stadion verbracht bei Werder gegen Freiburg. Hätte ich mir vielleicht schenken können im Nachhinein, weißt du vorher nicht. Und ich glaube, so der ein oder andere VfL-Fan hätte sich die Auswärtsfahrt vielleicht auch gerne geschenkt. Man ist ja aktuell mit Interimstrainer unterwegs, nachdem Hacking gegangen wurde. Wir
Dieter.
Vermissen ihn schmerzlich bereits. Ich weiß nicht, wie es den Bochum-Fans geht. Ich habe da noch keinen so einen Stimmungstest, ob die jetzt einfach froh sind, dass das Kapitel Hacking irgendwie durch ist, weil sie unzufrieden waren. Oder ob es auch ein paar gibt, die ihm so ein bisschen nachweinen, weil er schon noch eine prägende Figur des Fußballs einfach irgendwie ist, zumindest auch in meiner Bubble. Aber ich halte es natürlich auch sehr doll mit Miroslav Klose und deshalb auch ein bisschen mit dem 1. FC Nürnberg. Und deshalb, glaube ich, bin ich eigentlich ganz froh, dass der Herr Klose noch im Amt bleibt und sich gegen ein echt kriselndes Bochum noch ein bisschen Zeit erkaufen konnte.
Für ihn auf jeden Fall Big Points. Ich finde bei sowas, wenn man keine Präferenz in eine Richtung hat, Nürnberg und Bochum halt beides Traditionsvereine, beide per se nicht super unsympathisch in eine Richtung. Das heißt, auch wenn es andersrum ausgegangen wäre, dann hätten wir, glaube ich, auch argumentiert damit, dass du auch persönliche Beziehungen Richtung Bochum hast und dass einen das auch irgendwo gefreut hätte und man dann halt ein bisschen traurig für Klose gewesen wäre. Also ich glaube, ich hätte mich auch mit einem Unentschieden anfreunden können persönlich.
Und ich glaube auch, mit dem späten Ausgleich der Bochumer wären auch eigentlich beide relativ gut bedient gewesen damit. Das war der Punkt, an dem ich durch meine Wohnungstür kam und eingeschaltet habe, rund um die, ich glaube, 75. war es ungefähr. Und es war ja noch eine richtig heiße Schlussphase in diesem Spiel. Und du hast gesehen nach Abpfiff, vor allem bei Klose und seinem Trainerteam, wie viel Druck da abgefallen ist. Also das scheint wirklich ein Endspiel gewesen zu sein für ihn.
Ja, ich denke mal, auch 6. Spieltag ist eine ganz gute Marke eigentlich, um einem Trainer in der Saison nochmal die Chance zu geben, eine bestimmte Punktemarke zu erreichen oder zumindest einen Sieg mitzunehmen. Und das war bestimmt intern kommuniziert. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder er wusste selber, das weiß man ja auch, dass da viel auf dem Spiel steht. So, das muss, ich will mir gar nicht vorstellen, was für ein Leistungsdruck das sein muss dann in dem Moment.
Ja, aber ich glaube auch, wie du sagst, das muss gar nicht unbedingt jemand offen aussprechen und adressieren im Verein. Du hast ja so ein Bauchgefühl. Du checkst ja, oh, okay, ich glaube, mein Arsch geht hier gerade ein bisschen auf Grundeis. Und dann.
Ich glaube, ich sitze auf dem Stuhl so und dann fliege ich im Zweifel. Ja,
es könnte soweit sein. Gut, für Klose war es noch nicht so weit. Er darf noch ein bisschen weiter beim 1. FC Nürnberg auf dem Trainerstuhl Platz nehmen. Vielleicht ist es ja auch so ein Ding, dass sie bis zur Länderspielpause gucken, denn wir haben ja jetzt 2 Spieltage vor uns und dann ist schon wieder so ein Nationalmannschaftsbums.
Und ich meine, er hat ja auch mit den nächsten Gegnern ein bisschen Glück, würde ich sagen. Zumindest tummeln die sich alle in der unteren Tabellenhälfte, auch wenn es namentlich natürlich ein bisschen anders klingt. Also ihn erwarten dort die Hertha, dann Düsseldorf und dann halt Holstein Kiel.
Das ist ja dann von schon den Namen nach der Länderspielpause.
Exakt, von den Namen her würde man das jetzt nicht vermuten, aber die überperformen gerade alle nicht. Das heißt, Chance, da irgendwie was rauszuholen, sehe ich schon, bis zur Pause halt.
Das denke ich auch. Ich glaube, die einzigen, die gerade aktuell ein bisschen performen, bei denen man sich letzte Saison noch große Sorgen gemacht hat, das sind die Schalker.
Ey, Schalke macht Dinge, die Schalke sonst nicht macht. keine Schalke-Sachen und dann auch noch gegen Magdeburg. Also ich weiß, Titz hat damit nichts mehr zu tun und ich muss jetzt eigentlich auf Hannover setzen. Aber irgendwie hat diese Phase, wo ich die supportet habe, was hinterlassen und dass sie 18. sind, tut so weh.
Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen früh, um die Tabelle zu werten, aber ein paar Tendenzen kann man ja schon rauslesen. Und eine Tendenz, die ich lese, ist, dass der andere blau-weiße Verein, der ja eigentlich ein Dino ist, irgendwie ein bisschen lost ist, und zwar die Hertha.
Ja, da läuft gar nicht. Hatte ich ja eben schon erwähnt, dürfen sich als nächstes gegen Nürnberg und Klose versuchen. Da ist irgendwie nicht so. Was
auch
geht ab?
Auch ein Krisenduell eigentlich, oder?
Ja, bei den Kardashians, was ist da los?
Die sind ja nicht mehr alle zusammen und vollständig, vielleicht liegt es daran. Es gibt einen, der ist auch nicht mehr da, zumindest bei euch nicht, Otto Stange, aber der kickt woanders.
Ja, Elversberg ausgeliehen, 2 Vorlagen jetzt bei dem 4:1-Sieg gegen Braunschweig. Wirklich, der Junge performt. Das freut mich für ihn sehr, dass er dort die Erfahrung sammeln kann, dass er Spielzeit bekommt und dass er zeigen kann, was er drauf hat. Also Win-Win, würde ich sagen. Sowohl für uns zu sehen, was der Junge kann, für ihn an Erfahrung und für Elversberg scheint es sich extrem zu lohnen.
Ja, für die Saison auf jeden Fall. Frage wäre ja, glaubst du, er hat dann eine Zukunft beim HSV, wenn er zurückkommt von dieser Leihe?
Ich denke, da hängt ganz viel davon ab, wo wir am Ende stehen. Weil dass er performen wird bei Elversberg, sofern er sich nicht verletzt, das glaube ich. Elversberg hat gezeigt, dass sie stark in diese Saison reinstarten. Und ich denke auch, dass sie das so weiter fortführen werden. Also, dass sie jetzt nicht den mega krassen Einschnitt erleben werden. Und er wird weiterhin Spielzeit bekommen. Davon gehe ich auch aus, besonders nach seiner Performance. Nur, ob er dann wirklich Interesse an uns hat im Nachhinein, fände ich interessant, je nachdem, wo wir landen.
Dann spannende Frage und weiter Wurf, den ich jetzt mal mache. Elversberg steht aktuell auf Rang 1. Stellen wir uns mal vor, die steigen auf. Würden die ihn dann fest verpflichten wollen?
Ich denke schon, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in der Laie abgesprochen ist. Also ich habe die Vertragsdetails. Ja, das habe ich gar nicht gerade im Kopf, muss ich leider gestehen. Aber wenn es eine Möglichkeit wäre, dann wären die da sicherlich interessiert dran.
Wir bleiben gespannt.
Auf jeden Fall. Und wir bleiben nicht nur gespannt in Liga 2, wir bleiben auch gespannt in Liga 1. Auch wenn ich sagen muss, insgesamt der Spieltag bisher, man muss dazu sagen, wir haben noch nicht alles gucken können. Da waren auch ein paar unspannende Ergebnisse bei. Also ich will da jetzt nicht nochmal über die Bayern und Co. reden. Ich glaube, da fokussieren wir uns auf ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, du willst mich ein bisschen sticheln wegen Köln. Zu Recht. Weil es ja mein Tipp war, dass die da sehr gut abschneiden und sie sind immer noch auf Platz 4, aber die haben jetzt einen Dämpfer kassiert von den
Dosen. Ja, und der war ja irgendwie absehbar früher oder später. Also, dass dieser Hype-Train irgendwann zum Stehen kommt, das wussten, glaube ich, auch die Kölner. Zumindest die, die noch nicht komplett Deludo sind. Und dann kann man ja auch mal jetzt einfach aufatmen und gucken, wo steht man denn wirklich? Weil die ersten Spiele waren jetzt ja schon overperformed.
Ja, ich finde das sowieso immer ein bisschen schwierig. Wir sprechen von Köln auf Platz 4 mit 7 Punkten, während wir zum Beispiel auf Platz 14 sind mit 4 Punkten. Also das ist halt komisch zu bewerten, finde ich aktuell.
Ja, 4 Spieltage sind halt auch irgendwie kein Maßstab.
Ja, deswegen, aber starker Start, finde ich, spricht auf jeden Fall so ein bisschen für meine These. Und dass sie da in Leipzig nichts holen, haben wir anders gehofft, aber war auch irgendwie klar, oder? Also,
ja, sei es drum.
Weiß ich nicht.
Ich habe noch einen anderen Hype-Train gesehen, der zum Stehen gekommen ist. Und zumindest in der Außenwahrnehmung haben ja schon viele vorher Auge gemacht. Bei Sandro Wagner und den Römern aus Augsburg.
Ein bisschen haben wir ja auch Auge gemacht, zumindest beim Selbstabgekulte.
Ja, es war mir
das
zu viel.
Das hat uns ja nicht gefallen.
Schon vor der Saison.
Ja, und ich finde, im Nachhinein hätte man die Tendenz von ihm schon erkennen können. Aber ich finde, es gibt da noch andere Unsympathen, da habe ich dann nicht so hingeschielt. Aber ja, ist zum Stehen gekommen. Und wie? In Unterzahl sind noch 2 Tore gefallen für die Mainzer. Also die haben sich das mehr als nur verdient, mehr als nur erkämpft. Und ich finde, als Augsburger, da findest du gar kein Argument mehr für dich in dem Spiel.
Nee, das würde ich auch sagen. Stichwort verdient. Wie verdient waren denn die ersten 2 Bundesliga-Tore des HSV?
Boah, Lena, ich will dich mitnehmen.
Ja.
Ich nehme dich mit in ein Märchen. So. Ich bin selig gesprochen worden. Aber wir fangen nicht bei den beiden Toren an, sondern wir fangen bei einem Banner, was ich unterstützen möchte, von der Nord an, die sich nämlich geäußert haben. Vollständige Stellungnahme empfehlenswert zum Nachlesen auch vom Supporters Club. Einmal gegen unsere Zusammenarbeit mit Bet365.
Oh, bei Werder gab es an diesem Wochenende auch Banner bezüglich Sportwettenanbieter und Kooperation mit dem Verein.
Dann kann man sich dort ja immerhin die Hand reichen, wenn auch sonst nirgendwo. Unser Banner hat auf jeden Fall gelesen, tragt lieber Verantwortung statt Mitschuld. Anti-Bet365, Ausrufezeichen. Also lässt wenig zur Interpretation übrig. Ich glaube, die Message ist absolut klar, wie die Fans sich da positionieren. Und wenn ihr uns kennt, wir widersprechen da natürlich auch nicht. Das hat nichts bei unserem Verein verloren. Ich finde, im längeren Statement ist das schön aufgedröselt, wie das auch zu den Werten nicht passt. Und was mich am meisten aufregt, ist, dass diese Partnerschaft bei uns richtig verkauft wurde, als dass das irgendwie eine vorsichtige Handhabung mit Sportwetten sein würde und dass man sich ja so anders versucht zu präsentieren als andere Sportwettenanbieter. Bro, ihr seid alle der gleiche Scheiß. So,
Ja,
ihr
es gibt
könnt,
keinen
habt alle
Anlass.
die gleiche, ja, ihr habt alle die gleiche Suchtgefahr. So, niemand von euch ergreift wirkliche Schutzmaßnahmen und löscht sich einfach. So, es ist halt gefährlich und dafür Werbung zu machen geht absolut gar nicht. Und mit Vereinen zusammenarbeiten, wirklich unterste Schublade und bitte hört einfach mal auf die Fans. Und was ich noch erwähnen wollte, dieses Banner wurde mitgestaltet von der Gruppierung der Young Ones bei uns, also hauptsächlich auch von 16- bis 18-Jährigen, was ich cool fand, dass sich gerade auch die Jugend so dagegen positioniert als auch sehr gefährdete Gruppe bei solchen Sachen.
Ja, das ist ein super spannendes Thema und wir haben uns ja auch in gewisser Hinsicht positioniert. Nicht ohne Grund findet ihr in unserer Kicktipp-Gruppe nicht die sonst angezeigten Wettquoten, die vielleicht manchmal hilfreich sind, um das Spiel zu tippen, aber eben auch Suchtgefahr bergen für viele, die halt davon betroffen sind. Und an dieser Stelle würde ich, glaube ich, gerne noch einen Shoutout geben, denn das Bündnis gegen Sportwettenwerbung ist eine Organisation, die sich viel dafür einsetzt, dass das Thema sichtbarer wird, die auf die Kurven zugehen, die ganz oft Banner, die in der Art stattfinden, reposten, die ganz viel dafür tun, dass auch eben ein Werbeverbot dafür irgendwann vielleicht mal in Frage kommt. Also folgt denen, die sind bei Blue Sky, die sind bei Twitter, auf allen möglichen Social Media Plattformen, das Bündnis gegen Sportwettenwerbung.
Ein sehr wichtiger Hinweis und deshalb gut, dass sich die Fans da immer wieder neu gegen positionieren, dass das nicht in Vergessenheit gerät und dass das auf jeden Fall nicht so hingenommen wird.
Ja, wir hauen
Man hat
euch
da
von
oft.
denen den Link einfach auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Schaut da mal vorbei.
Ja, wichtig und richtig. Gut, reden wir wirklich über Spiel. Wir reden über die Startaufstellung, die wieder faktisch nichts an der Dreierkette defensiv geändert hat, aber wir hatten ja letzte Folge schon besprochen, ich versuche mich in Merlin Polzin reinzuversetzen und die Vision zu sehen, die er hat, und ich habe gesehen. Ich habe gelernt und ich habe gesehen, was der Mann meint, und ich war
Okay.
nicht mit seinem Game vertraut.
Eieiei, du wurdest bekehrt, okay.
Ja, nicht komplett, weil ich glaube, dass die Aufstellung und die Denkweise nicht gegen jeden Gegner klappt. Aber ich denke, Heidenheim war da gut geeignet für. Und umgekehrt, fairerweise, dachten die das über uns, denke ich auch. Einfach weil das Spiel von Anfang an sehr ausgeglichen und umkämpft war. Und Heidenheim sogar mit den ersten Großchancen reingeht, um Minute 10 herum, die wir wirklich nur vermeiden können dank Heuer Fernandes. Also da waren schon noch Lücken in der Verteidigung sichtbar und Heidenheim hat mutig vorangespielt, was ja auch erwartbar war, weil wenn wir die schon einschätzen als einer der Vereine, wo man Punkte holen kann, dann sind wir das für die ja umgekehrt auch. So einer der Vereine, wo die sich Chancen gegen ausrechnen und dann natürlich mit 120% reinstarten. Das hat man gemerkt.
Ja, es war ja auch für beide relativ wichtig und es gibt auch Stimmen, die haben schon vor der Partie behauptet, das wäre eine Entscheidung im Abstiegskampf, obwohl wir uns in der Hinrunde befinden. Das fand ich dann vielleicht ein bisschen doll, aber ich denke schon, dass wir uns ja nichts vormachen müssen und auch als HSV-Fan du dir nichts vormachen musst, dass das der Club ist, gegen den man da unten irgendwie bestehen muss.
Das auf jeden Fall. Und ich hatte ja auch letzte Folge schon gesagt, als du mich gefragt hast, wie ich das Ganze einschätze, dass wenn man da gegen Heidenheim nichts holt, gerade jetzt, wo die Neuzugänge vollends angekommen sind, dann braucht man sich gegen wenig andere in der Liga wirklich Hoffnung machen. Also das war der ultimative Härtetest.
Ich mochte
und Heidenheim
die,
hat delivered.
Die Kicker-Überschrift dazu, die haben euch betitelt als die sieglosen Sorgenkinder.
Ach ja, für 3 Spieltage.
Es hat
alles
sich ja für
klar.
euch geändert. Es trifft ja nicht mehr
ja,
zu.
Ja, wir sind die siegreichen Sorgenkinder. So. Das waren wir auch tatsächlich wirklich die ersten 20 bis 25 Minuten für mich, weil dort man wirklich man hat auch ein mutiges Aufspiel von uns gesehen. Gerade so nach 15 Minuten gab es immer mehr Räume für uns und wir haben auch konsequenter nach vorne gespielt. Aber das hat sich halt schwierig gestaltet. Heidenheim stand allgemein extrem tief. Die sind erst teilweise ab der Mittellinie angelaufen. Und ich finde, das vermittelt dann leicht so einen falschen Eindruck, wer gerade wirklich am längeren Hebel sitzt und wer spielgestalterisch ist, weil das hat ja alles nichts auszusagen. Also nur weil wir halt mehr in die Hälfte vordringen und vielleicht mehr das Gefühl haben von einer Vorwärtsbewegung. So, wir sind mega konteranfällig. Heidenheim hat gezeigt, gerade auch schon in den ersten Minuten, dass sie da durchaus heuer Fernandes einen schweren Tag bescheren können. Deswegen so die ersten 25 Minuten Horror. Ich dachte schon, oh Gott, es hat sich wieder gar nichts geändert.
Da kommt der
wir kassieren
Pessimist
gleich
direkt
ein.
Wieder durch.
Sowas. Ja, wirklich schlimm. Und dann ab so Minute 25 hat man gemerkt, dass wir den Ballbesitz ein bisschen besser ausspielen können, dass wir mehr damit klarkommen, dass die halt tief stehen. Und dann gab es auch die ersten Großchancen, die erste von Vieira, und das sollte nicht seine letzte gewesen sein. Und dann auch nach einem Eckball, wo Vuskovic fast dran ist am 1:0. Und ab da, fand ich, hat man so gemerkt bei uns, okay, wir kommen doch vorne ran. Egal, wie tief die sich reinstellen, egal, wie defensiv die gerade eingestellt sind, es gibt Chancen, wir kommen rein, auch wenn Heidenheim nicht nachgelassen hat. Und deswegen hat es 42 Minuten gedauert, bis wir nach 2018, stellt euch das mal vor, nach 2018 wieder das erste Bundesliga-Tor schießen konnten. Und das Märchen ist komplett, denn es war dein Tipp der Überraschung der Saison, Luka Vuskovic.
Das ist mein einziges Trostpflaster für die Situation hier.
Und auch mit was für einem wirklich komischen Tor. Also, das war ein Freistoß von Dompe, der sich, man muss sagen, durch die Heidenheimer Mauer durchmogelt irgendwie, dann bei Guchulaischwili landet rechts außen und der kann den hereingeben, der wird nochmal abgefälscht von einem Heidenheimer und gelangt dann zu Vuskovic, der so aus 8, 9 Metern abziehen kann. Auch keine Chance für den Torhüter an der Stelle und das Ding ist im Netz und ich glaube, da sind alle Dämme gebrochen. Also das war dieser Knoten, der platzen musste.
Haben Sie dann noch auch befreiter aufgespielt, deinem Eindruck nach?
Ja, ich fand, das Spiel war allgemein in so Drangphasen beidseitig geteilt viel. Aber ich fand, nach diesem Tor ist man in unseren Drangphasen mit so mehr Ego und Selbstbewusstsein rangegangen. Auch wenn ich Heidenheim nicht absprechen möchte, dass sie trotzdem immer noch präsent waren.
Okay, und dann können wir eigentlich schon in die zweite Hälfte rübergehen, oder?
Können wir, ich habe aber eine lustige Anekdote, weil dieses Tor von Vuskovic, das hat bei mir persönlich für ein kleines, kleinen Tritt ins Fettnäpfchen gesorgt, weil ich habe vor dem Spiel, kurz bevor Anpfiff war, habe ich Haarfarbe aufgetragen, weil ich trage momentan nicht meine Naturhaarfarbe und die muss ungefähr 45 Minuten einwirken. Und ich dachte, oh, perfekt, so zur Halbzeit wasche ich das einmal schnell aus. Dann war ich aber so gehypt von dem Tor kurz vor der Halbzeit, dass ich vergessen habe, dass ich Haarfarbe auf meinem Kopf habe.
Ach du Scheiße.
Und habe es, Ja, und habe es bis nach dem Spiel, also 90 plus 8, möchte ich nochmal anmerken, nicht ausgewaschen. Jetzt ist es ein bisschen sehr intensiv geworden, aber wäscht sich raus und wird sich angleichen über die nächsten
Der
Tage.
Preis, den man
Aber
zahlt für Stadt und Verein.
ja, würde ich wieder machen. Danke, Luca, du hast meine Frisur ruiniert, aber du hast uns erstmal absolut im Spiel gehalten.
Eieiei. Gut, die zweite Hälfte sah zumindest, was gelbe Karten angeht, ein bisschen hektischer aus als die elfte. Da gab es einiges.
Absolut. So, für uns startet es in der 56., wo Philippe die gelbe Karte bekommt, nachdem er Schöppner foult. Leider absolut zu Recht. Philippe sagt sich, ist mir total egal, ich mache 3 Minuten später direkt das 2 zu 0. Und zwar nach einer richtig schönen Hereingabe von außen von Guðjón Leifsvík. Das war allgemein dieses Spiel, fand ich. Es ist extrem viel über die Außen gelaufen. Auch ein bisschen klar, wenn du da einen Dompé und einen Philippe stehen hast. Aber insgesamt fand ich es schade, dass man Glatze nicht reingestellt hat, weil ich finde, wenn du viel über die Außen kommst, dann brauchst du einen Neuner. Und ich fand, Königsdörfer hat zuweilen ein bisschen überfordert gewirkt
Ja, der
damit
wirkt auch
in
manchmal ein
der
bisschen
Mitte.
verloren dann vorne drin, was so lange Bälle festmachen angeht und so, weil er halt auch nicht diese Physis mitbringt, die Glatzel hat.
Ja, exakt. Und ich fand auch, dass bis auf das Tor jetzt Philipp so ein bisschen untergegangen ist und im Nachhinein auch kritisiert wurde. Ich finde aber, der profitiert so von seiner eigenen Schnelligkeit und diesem Spiel über die Außen. Ohne die passende Anspielstation in der Mitte will ich ihm gar nicht die volle Schuld daran geben, dass er da vielleicht manchmal ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Ich glaube, wir setzen den einfach noch nicht vollends richtig ein.
Das ist sehr
Ist
fair
meine
von dir.
Einschätzung. Ja, finde ich auch. Ich
Du
mache
hast
hier Fortschritte.
einige Fortschritte. Ich möchte auch mal lobend anmerken, dass wir uns bei Spieltag 4 befinden und wir sind schon vollends angekommen in der völlig korrekten Aussprache von Gotschalaischwili in diesem Podcast.
Ja,
Ich glaube, andere
extrem.
brauchen
Ich
länger. Ich glaube, Lothar kann
ja,
das Ende
ich.
der Saison immer noch nicht.
Ja, der kann ja auch Rissing Lily sieht nicht. Das ist ein
Und
bisschen
den fand ich sogar wirklich nicht schwer. Das ist ein
kompliziert.
Doppelname.
Ja, finde ich irgendwie auch nicht. Ich meine, ach, Lotta darf. Ich weiß nicht, wieso er darf. Hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. So,
Lothar
ist okay.
darf.
Wer nicht darf, und da kommen wir zur nächsten gelben Karte, ist Vieira, weil ich fand, dass der hat so ein krasses Match gemacht. Ich erinnere mich kaum daran. Und ja, Leute, ich bin relativ jung im Vergleich zu anderen HSV-Fans. Ich erinnere mich kaum daran, so einen Spieler beim HSV gehabt zu haben. Wirklich. Ausnahme. Aber dann kriegt er in der 63. wegen Meckerns die gelbe. Und ich hasse es, wenn die wegen Meckern gelb bekommen. Die einzige Sache, die ich mehr hasse, ist, wenn sie es für Trikot ausziehen bekommen. Weil das einfach so Karten sind, die du so hart vermeiden kannst. Und am Ende ist das dann die fünfte, die dir das eine Spiel kostet.
Ja,
So.
vor allem eine Saison ist lang. Also Prioritäten bitte.
Ja. Ja, also ich reagiere da immer so ein bisschen giftig drauf. Ich mag das gar nicht, dann für Meckern und für sowas Unnötiges. Aber finde ich, was das gezeigt hat, wo ich und viele andere Fans ein bisschen Furcht hatten, ist, dass der vielleicht seine Aufgabe nur so halb ernst nimmt und sich denkt, dass er bei unserer Laie hier vielleicht sich fit hält, ein bisschen empfiehlt und so weiter, aber der ist mit so einem Kampfgeist da reingegangen. So versucht die anderen aufzuheizen. Das, was ich mir halt die letzten Spieltage gewünscht habe, dass das mal jemand macht. Deswegen kann ich ihm da nur so halb und bedingt böse sein. Der hat ein absolut starkes Spiel gemacht. Ich glaube, der hat eine 96er Passquote.
Das ist stabil.
96%. Das ist heftig. 3 Chancen kreiert, 2 Großchancen kreiert. Deswegen, ja, nimm deine gelbe und mach's einfach nicht wieder. So ist mein Fazit.
Ja, einer, der sich die Gelbe reglich verdient hat, ist Loik Vervé, hat mal wieder ein bisschen zu rumgemeckert. Da fehlt ein bisschen
Ja.
Impulskontrolle, kann man sich mal irgendwie mit einem, weiß ich nicht, wie nennt man das? Aggressionstraining? Das brauchen viele Trainerbänke, habe ich das Gefühl.
Nehmt euch mal so einen Stressball oder so in die Hand, irgendwie so ein Fidget-Toy, irgendwas, womit ihr euch ablenken könnt. Gut, dann haben wir in der 74. noch die Wechsel. Lokonga bekommt ein bisschen Einsatzzeit. Dafür geht Philipp raus, wahrscheinlich auch wegen der Gelbvorbelastung. Und Baldé kommt für Dompé, der halt immer noch nicht so zu 100% fit ist. Aber jetzt wohl gegen Union starten wird, gehe ich von aus, hoffe ich. Und Rössing-Lillisi darf Vieira ablösen. Ich nehme an, dass das auch eher der Gelb-Vorbelastung geschuldet war. Und danach haben wir erstmal etwas weniger auf der Gegenseite. Die Heidenheimer warten wirklich bis zur Schlussphase, um es nochmal richtig, richtig spannend zu machen und dafür zu sorgen, dass ich gar nicht mehr an meine Haarfarbe gedacht habe. Also Glatze bekommt noch so ein bisschen Alibi-Einsatzzeit und Mikkel Bronsys auch. Und dann gibt es 8 Minuten Nachspielzeit und da dachte Heidenheim sich, komm, wir sind da. Heuer Fernandes versucht es noch mit Zeitspiel, kriegt es nicht gemanagt, sieht dafür auch nochmal gelb. Und dann ist es Adam Kölle, der Heuer Fernandes wirklich nur übergehen kann, weil das so ein wirklich komisches Tor geworden ist. Der so ein eigener Eckball von Heidenheim wird halt geblockt und dann kommt ein Distanzschuss und Kölle muss nur den Fuß reinhalten. Das heißt, Heuer Fernandes wirklich gar keine Chance, da irgendwas zu machen. Und wir haben zwar noch den Lattentreffer von Glatzel auf der anderen Seite, aber Heidenheim auch, also bis zum Schluss, die haben da was gewittert gehabt. Ich habe keine ruhige Sekunde danach gehabt. Die waren drauf und dran, das nochmal auszugleichen.
Na, hat Frank Schmidt auf jeden Fall klug gewechselt. Kölle kam ja erst in der 79. ins Spiel, hat sich direkt gelb abgeholt, aber dann den Fuß am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt gehabt.
Ja, also die zweite Hälfte auf jeden Fall hitziger als die erste. Trotzdem würde ich gesamt sagen, dass wir einfach unsere Drangphasen ein bisschen besser gemanagt und ausgespielt haben als Heidenheim und natürlich auch von unserem Torhüter profitiert haben. Deshalb, ich würde sagen, unterm Strich geht's auf jeden Fall klar, wie das ausgegangen ist. Ich bin happy und ich glaube, da ist ein Knoten geplatzt im Team, der ganz, ganz wichtig war.
Ist ja die Frage, wie lange bist du noch happy? Denn es steht ja auch eine nächste Woche bevor und ein weiterer Spieltag. Und da geht's zu Union Berlin, richtig?
Ja, da können wir über das Spiel von Union jetzt an diesem Spieltag noch nicht viel sagen. Aber ich habe ja vorher schon angekündigt, ich glaube, wenn Dompe fit ist, und es wird bisher gesagt, er ist es, dass der eine Rechnung mit Baumgart offen hat. Und ich glaube, der wird 150% mobilisieren, um da Vorlage, wenn nicht Tor, zu machen. Ich bin gespannt, ich glaube, die Motivation teamintern ist da. Da vielleicht noch mal was zu zeigen vom einen oder anderen Spieler. Ich hoffe auch, dass man nicht mit Königsdörfer startet dort, weil der ja, und das ist eins der Dinge, die Baumgart, finde ich, absolut richtig gemacht hat, schon mehr Spielzeit bekommen hat. Und ich hoffe, man lässt die auf dem Platz, die ein bisschen unter ihm gelitten haben, dass die das zeigen können. Weil dann glaube ich, da ist einiges möglich.
Jupp, dann jetzt ein Tipp in Zahlen, bitte.
Was ist in Berlin, ne? Knapp. Knapp. 2-1 für uns.
Ich bin nicht so die Person, die gut dazulernt. Ich habe diesen Spieltag viel zu viele Unentschieden getippt. Aber ich weiche von meiner Taktik nicht ab. Ich hatte mir für die Saison vorgenommen, mehr Unentschieden zu tippen, weil irgendwie macht man es zu selten dafür, dass es halt statistisch gesehen eins von drei Ergebnissen ist, die möglich sind. So, Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und deshalb gehe ich auch hier mit einem Unentschieden. Ich tippe ein 1-1.
Okay, ich sehe es aber, ich sehe es.
Ich
Also ich
könnte
glaube
mir das
nicht, dass es
vorstellen,
für.
dass es frustrierend
Ja.
wird für beide Seiten. Weder Baumgart kriegt seine Rache, noch Dompe.
Ja, ich sehe es leider. Ich glaube, es wird nicht torreich. Das haben beide Teams irgendwie nicht so gezeigt bisher. Und ich sehe auch nicht ein, so eine richtig krasse Überhand haben. Also ich kann deinen Tipp verstehen.
Ja, ist jetzt auf dem
Ja,
Sonntag
ich.
19:30 auch kein Spiel, was ich mir mit Genuss reinziehe. Deswegen klassisches Unentschieden.
Euers lieber, 2030 in München. Na gut, wir greifen vor. Als erstes steht ja dieser Spieltag
Na,
an.
das hätte ich mir auch nicht angucken müssen, du. Das weißt du doch.
Auch noch live vor Ort. Mensch, ich habe noch gar nichts gesehen, bis auf diese eine strittige Szene mit dem Handspiel.
Oh, strittig war so
Deswegen,
einiges. Es war belastend.
das
Und
glaube
das,
ich.
obwohl eigentlich, ich glaube, der gängige Kommentator würde sagen, alles war angerichtet. Es war perfektes Fußballwetter. Es war wirklich entspannt. Also es war vielleicht sogar ein bisschen zu warm, weil es nochmal so richtig einen letzten Sommertag gefühlt gab. Es war zwar doll bewölkt, aber es waren schon irgendwie so 25 Grad. Und in der Kurve ist es dann natürlich nochmal wärmer, man kennt's. Und dann unter der Choreoplane war es natürlich nochmal wärmer. Das heißt, ich habe mir zwischenzeitlich aus den Klatschpappen, die im Block verteilt waren für die Choreo, nachdem die genutzt wurden, einen kleinen Fächer gebastelt, weil es nicht mehr ging. Aber eigentlich war wirklich alles perfekt. Es war ein richtig schöner Tag. Es war eigentlich auch gute Stimmung, hatte ich das Gefühl, weil du ja aus Gladbach so einiges an Erfolgserlebnissen mitnehmen konntest aus der Woche davor. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das wird uns zum Verhängnis. Also ich weiß nicht, ich kann nicht für die Leute auf dem Rasen sprechen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, die Leute, mit denen ich so ins Stadion gehe und auch drumherum, wir waren alle ein bisschen zu optimistisch.
Glaubst du, man hätte das vielleicht anders angegangen, wenn es nur ein Unentschieden oder so gegen Gladbach geworden wäre?
Boah,
oder
weiß
wenn der
ich gar
Sieg nicht
nicht
so hoch gewesen wäre, vielleicht nur ein 2-0 oder so?
Ich würde gar nicht sagen, dass die Mannschaft da irgendwie ähnliche Herangehensweise hatte wie wir Fans. Aber ich glaube, das Spiel war ein doller Reality-Check für uns alle und den hat es vielleicht auch gebraucht. Die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, die hätte nicht sein müssen, denn ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und einfach eine halbe Stunde nur über Timo Gerach herziehen, aber ich versuche das nicht zu tun, aber es gibt so viele Punkte, die ich nennen könnte und das, obwohl ich im Stadion war und ja nicht mal einen Gesamtüberblick über das Spiel hatte. Ich habe mir ein paar Einzelszenen im Nachhinein angeguckt, du hast ja schon gesagt, die eine habe ich dir ja sogar geschickt, als es um die Elfmetersituation ging für Freiburg und es ist einfach belastend. Also du hast in der Partie gemerkt, es kamen mehrere unglückliche Umstände zusammen. Die erste Halbzeit war auf jeden Fall auch nicht gut auf Werder-Seite. Aber du hast da schon gemerkt, dass der Schiedsrichter, ich finde es immer so hart zu unterstellen, dass es so nur in eine Richtung ging. Aber so hat es sich halt angefühlt. Also ich spiegel jetzt hier einfach nur mein Stadionerlebnis. Es war einfach belastend, wie einseitig er diese Partie bewertet hat, und zwar zugunsten Freiburgs. Und das fing nicht erst mit der Elfmetersituation an, aber die ist Paradebeispiel dafür. In der 30. glaube ich, es hat ja dann noch ein paar Minuten gedauert, bis das Ganze durch war. Aber du siehst halt in den Fernsehbildern, dass Eggestein den Arm von Puertas Richtung Ball schiebt im Zweikampf. Und der Ball prallt halt von seinem Fuß hoch an seinen Arm. Und ich kann in einer Welt, in der Fußball Fußball ist, nicht verstehen, wie wir an den Punkt gelangt sind, dass das ein eindeutiger Elfmeter ist.
Ja, eindeutig würde ich das auch auf gar keinen Fall nennen. Alleine, er wird ja nicht nur der Arm wird geschubst, sondern der ganze Mann wird ja geschubst und nach vorne bewegt.
Er hat ja gar keinen Spielraum, keine Bewegungsfreiheit mehr, um das zu verhindern.
Hat er sich das überhaupt angeguckt?
Nein.
Oder war er so,
hat er ja direkt auf dem Rasen so entschieden und gepfiffen. Es gab mit Sicherheit Funkkontakt, weil jedes Tor wird ja überprüft, genauso wie jeder Elfmeter einmal angeguckt wird. Und trotzdem ist die Entscheidung unangetastet geblieben, sodass Grifo dann in der 33. das 1-0 erzielen kann. Und da war schon so ein bisschen so Unmut, auf jeden Fall in der Kurve, ich weiß nicht. Ich glaube, auf dem Rasen, die sind professionell genug, dass sie irgendwie gucken müssen, dass das Spiel ja immer noch nach nur 30 Minuten nicht, also die Messe ist ja nicht gelesen. Das geht ja weiter, du musst irgendwie den Kopf freikriegen. Ist halt dann irgendwie ungünstig, dass Puertas, nachdem er die Situation angeblich ja verursacht hat, dann noch gelb für ein Zeitspiel kriegt, was völlig überzogen war, finde ich, in der ersten Halbzeit, in der 36. Minute gelb wegen Zeitspiel zu geben. Das war schon komplett lost. Aber die zweite Hälfte war wirklich Kraut und Rüben.
Ja, also da wir zeitgleich gespielt haben und das Problem hatten wir bisher eigentlich nicht, habe ich euer Spiel natürlich nicht gesehen, aber alleine hier dieser Live-Ticker-Zusammenschnitt, da sind so viele Symbole auf einmal in Halbzeit 2, das
ja
ist interessant mit anzusehen.
Ja, wir gehen mal kurz durch. Es gab eine gelbe Karte gegen Stay für einen Foul, es gab für Grüll eine gelbe Karte wegen Meckerns, auch Agu wurde für einen Foul nochmal geahndet und auch Boniface hinten raus und es gab so viele Situationen, auch Freistoßpfiffe, die sehr in eine Richtung gingen, dass schon nach der ersten Halbzeit, und da sind ja nicht mal viele gelbe Karten gefallen, dass Timo Gerach unter wirklich heftigen Pfiffen in die Kabine gegangen ist. Und ganz am Ende des Spiels waren die Pfiffe so doll und es gab auch noch ein paar Leute im Block, die natürlich ein paar von diesen Klatschpappen hatten aus denen man dann so Kügelchen, Papierkugeln halt machen konnte, dass tatsächlich ein paar Sicherheitsmitarbeiter ein paar Schirme aufgespannt haben, damit der Herr in Frieden in den Kabinenkang rein kann. Der ist bei Werder ja hinten auf Seiten der Ostkurve in der Ecke. Und ich glaube, der wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Hoffe ich.
Weiß ich nicht, wie groß die Reflexion da bei den Schiedsrichtern ist oder ob man da ein bisschen kälter eingestellt sein muss für den Job überhaupt. Aber spricht auf jeden Fall nicht für eine gute Leistung.
Was ich so problematisch finde, weil ich sehe, dass du dich irgendwie so ein bisschen emotional distanzieren musst, weil du das nicht auch alles irgendwie persönlich nehmen kannst. Das macht ja kaputt so. Aber auf der anderen Seite, je mehr du dich distanzierst, umso arroganter wirst du halt. Und die Art, mit den Spielern umzugehen, mit denen zu reden, hat mir schon wieder gar nicht gefallen von dem, was ich von der Tribüne aus gesehen habe. Und dann kommt es halt alles so zusammen und es bildet sich ja relativ schnell dann so ein Feindbild. Und diesmal war es das Feindbild Schiedsrichter und vielleicht auch die Chancenverwertung des SC Freiburg. Die hat mich wirklich mürbe gemacht, dass die da mit 3 Toren rausgehen. Und dann hast du halt, würde ich sagen, im Spiel den Knackpunkt der Elfmetersituation für uns. Und da musst du ja sagen, Timo Gerach hätte den halt nicht gepfiffen. Also ohne den VAR hätte er auch da wieder höchst fraglich ausgesehen auf dem Rasen. Denn nur durch Einschreiten des Videoassist hat er sich das überhaupt nochmal angeguckt. Und das war für mich eine klare Nummer.
Ja, zumindest klarer als der erste oder der andere halt auf der anderen Seite.
Leider ist der andere, der nämlich auf der anderen Seite im Tor steht, Atubolu, und der hat mit dieser Elfmeterparade seine 5. in Folge geleistet und damit einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Also undankbarer kann es eigentlich nicht laufen. Und als dieser Elfmeter, der ein Schmied ja geschossen hat, nicht reingegangen ist, da wusste ich, Werder schießt heute kein Tor mehr. Die Nachspielzeit hätte sonst wie lang sein können. Die haben nichts zusammenbekommen, es hat nichts funktioniert, es lief irgendwie alles gegen ein und dann ist es so ein kleiner Abwärtsstrudel, der stattfindet und dann passt es auch irgendwie nur dazu, dass, jetzt kurz vernachlässigt, das Adamu-Tor ist ja schon vorher gefallen, aber dass dieses als Eigentor gewertete 3:0 dann noch fällt, was auf Koulibalys Nacken scheinbar geht, das habe ich schon gar nicht mehr richtig mitbekommen. Das lag leider auch daran, und da muss ich ein bisschen meckern über die eigene Kurve, dass ein paar Leute nicht wissen, wie man eine Fahne schwenkt, weil eine Fahne, die in Bewegung ist, ist nur so 20% der Zeit eine Sichtbehinderung. Eine Fahne, die einfach still gehalten wird und im Wind weht, da siehst du gar nichts. Und irgendwie haben an diesem Spieltag so viele Leute ihre Fahne nicht richtig geschwenkt, dass ich ständig einfach noch weniger gesehen habe, als ich eh immer schon sehe mit meiner Körpergröße und in der Kurve. Das war nervig. Das heißt, das 0:3 ist in meiner Wahrnehmung untergegangen. War vielleicht auch besser so.
Ich wollte gerade sagen, kann man irgendwie verschmerzen, oder? Also wenn man bei einem Spiel nicht viel sieht, dann ist es ja wohl das hier, so was man nehmen würde. Ist ein bisschen so ein wirklich rundes Bild von alles, was irgendwie scheiße laufen kann, läuft auch scheiße und die eigene Leistung ist dann halt auch entsprechend frustriert.
Ja, ich glaube, die einzige Phase, die ich positiv werden würde, war nach der Halbzeitpause, wie Werder aus der Kabine gekommen ist. Da war ein bisschen was zu sehen. Aber ich glaube auch, dass es gepaart mit der mit dem Eindruck, den wir aus Gladbach mitgenommen haben, halt auch so ein kleiner Trugschluss war. Also das Spiel in Gladbach war ja nicht sensationell gut von Werder. Gladbach war halt einfach nur bodenlos scheiße. Und deswegen sitzt Seoane da halt jetzt auch nicht mehr, weil jetzt sogar Gladbach gesagt hat, das reicht. Und dieser Aufwind, den du daraus ja mitnehmen kannst, der kann auch fälschlicherweise darin enden, dass du dich ein bisschen überschätzt. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, will ich jetzt auch nicht unbedingt unterstellen, aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die auch auf Fanseite so ein bisschen war, war halt geschürt davon, dass das Ergebnis in Gladbach so gut aussah, aber viele so ein bisschen, keine Ahnung, verdrängt haben, dass das jetzt auch nicht der souveränste Auftritt war und dass du halt auch nur gegen Gladbach da so rausgehst.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist jetzt alles ein bisschen viel Gemutmaße und versucht reinzuinterpretieren, weil am Ende des Tages ist es der 4. Spieltag. So, wir hatten, wie wir geredet haben, die letzten Wochen die unterschiedlichsten Starts der Welt, aber sind trotzdem mit der gleichen Punktzahl aktuell Tabellennachbarn. Also egal, was man da reininterpretieren will, das ist Quatsch aktuell.
Ich glaube,
so, das
auch
sagt halt einfach noch gar nichts aus.
Ein wichtiger Faktor bei Werder ist halt eben auch, dass dieser Kader so spät erst zusammen war. Und du halt erstmal bestimmte Abläufe auch integrieren musst. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Also Du hast in der Partie schon auch manchmal gesehen, dass ein paar Tempoläufe nicht richtig gepasst haben und dann auch eben der dementsprechende Pass nicht richtig ankam, weil einfach Absprachen noch nicht funktionieren, weil das noch keine Routinen sind, die da irgendwie übergegangen sind in Fleisch und Blut, weil da auch eben viele Spieler dabei sind, die jetzt nicht schon seit langem zusammen spielen. Und ich will nicht sagen, es ist ein Umbruch, weil dafür sind es zu viele Leihgeschäfte, die hier gemacht wurden. Aber wenn du dir die Startelf anguckst und ja auch davon ausgehst, dass Horst Steffen sehr offen dafür ist, auch jungen Spielern die Chance zu geben und auch nicht so ängstlich von seiner ersten Elf abzurücken, wie Ole Werner das vielleicht war, dann glaube ich, braucht diese Mannschaft einfach noch ein bisschen Zeit. Ich glaube nicht, dass die Zeit bis nächste Woche reicht, um Freitag beim Zahnarztbesuch was mitzunehmen. Da bin ich realistisch genug. Ich würde nicht sagen, die Chance ist gleich null, weil das wäre vermessen. Wenn jemand in München was holen kann, dann ist es Werder. Aber ich sehe es aktuell nicht und deswegen kann ich auch nicht guten Gewissens darauf tippen. Mein Ziel ist, dass wir weniger Gegentore kassieren als der HSV. Und deswegen gehe ich mit einem 1 zu 3 für die Bayern. Ich kann nicht auf Werder tippen, kann ich realistisch einfach nicht. Im Herzen tue ich, sobald angepfiffen ist, sitze ich da und bin so, und jetzt bumsen wir die Bayern. Aber es wird nicht
Muss,
passieren.
ja, klar. So muss man auf jeden Fall. Das ist der Drehkreuzmoment. So, man muss ein bisschen der Lulu sein für sein Team. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass ihr so viele kriegt wie wir. Ich glaube aber nicht, dass ihr eins macht. Ich sage 3-0 für die Bayern.
Fair. Ich wüsste zu diesem Zeitpunkt auch nicht, wen ich dir als Torschützen nennen soll.
Ja.
Vielleicht hat Viktor Boniface einen guten Tag, weil er sich nochmal dran erinnert, so, ah, die Bayern? Ja, das ist so ein Top-Gegner, gegen den habe ich in der Meistersaison mit Leverkusen mal performt.
Ja, der Mann sollte ein bisschen mehr auf den Fußball achten und weniger darauf, was er so in seine Social Media Stories postet. Also das ein oder andere komische Bayern in letzter Zeit. Ja, spiel mal lieber guten Fußball.
Das ist ein Wunsch, dem kann ich mich anschließen. Und damit enden wir auf einer versöhnlichen Note hier, würde ich sagen.
Definitiv. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns bezüglich der Gummibärchenfrage. Leute, es ist dringend. So, denkt an eure Kicktipp-Tipps und tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.